guten Morgen wünsche ich euch allen. Wir haben Pfingstsonntag und der Text war auch wirklich passend, den Christian auch gelesen hat. Wir haben gelesen in diesem Text, dass Gott auch im Alten Testament Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Und ich möchte einfach kurz etwas sagen diesbezüglich. Ich glaube nicht an diese Theorie, die man sagt, dass die Menschen im Alten Testament den Heiligen Geist nicht hatten. Ja. Wir haben heute gerade gelesen, dass Gott, welche mit dem Heiligen Geist erfüllt hat, sie befähigt hat. Das Schöne dabei ist, Gott ruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Gerufenen. Ja. Kann man da sofort ein bisschen... Nochmal zum Thema Pfingsten. Wisst ihr, genauso wie Christus, wie Gott einen Zeitpunkt gestellt hat in der Geschichte, dass Christus leiden musste und dass er die Sünden auf sich nehmen musste. Es war in der Zeitgeschichte von Gott ein Zeitpunkt festgesetzt. Genauso war es auch mit dem, dass der Heilige Geist gegeben wurde. Es gab einen Zeitpunkt, einen festen Punkt. Das bedeutet aber nicht, dass der Heilige Geist davor nicht da war. Genauso wie es nicht bedeutet, dass die Vergebung davor nicht da war, nicht existiert hat. Die Menschen wurden vor Christus errettet im Hinblick auf Christus. Ja? Und wir werden rückblickend gerettet, also wenn wir sozusagen nach hinten sehen auf Christus, genauso auch mit dem Heiligen Geist. Ja. An diesem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, geschah genauso wie das Kommen Jesu, das Kommen des Geistes und die Versiegelung des Geistes, wo Kinder Gottes versiegelt wurden, ja, wo das, was Menschen im Glauben empfangen hatten, und auch heute im Glauben empfangen, ja, da wurden Kinder Gottes versiegelt, in den Leib Christi hinein platziert und versiegelt. Okay, und darum dürfen wir Gott danken für seine wunderbare Gabe des Geistes. Und jetzt wollen wir unsere Bibeln öffnen im Johannesevangelium. Johannesevangelium Kapitel 6, wir sind in diesem wunderbaren Text drin. Wir haben es betrachtet, das ganze Kapitel ist eine Botschaft. Und deswegen fällt es mir auch etwas schwer, weil wir hier so eine Menge an Informationen haben, das irgendwo in eins zu verpacken, damit dann jeder wirklich im Überblick aber auch das sieht, was individuell im Text vorgeht. Also, wir werden den Text nach und nach lesen. Wir haben betrachtet als erste Lektion, ihr könnt euch erinnern, über diesen Text war, dass es eine Lektion für zwei ganz besondere Jünger war. Wisst ihr, für welche? Kinder, könnt ihr euch erinnern? Für wen war das ganz besonders? Also die Speisung der 5000, diese Lektion ging besonders an Philippus und Andreas, die Charaktertypen des Bringens, des Versorgens. Also die erste Lektion sahen wir in der Speisung der 5000 und es war eine persönliche Lektion. Man könnte auch sagen, das war ein persönlicher Test für diese zwei Jünger. Ein ganz persönlicher Test. Hört im Vers 6, da sagt er aber, um ihn zu prüfen, um ihn zur Probe zu stellen, um ihn zu versuchen, denn er selbst wusste wohl, was zu tun war. Und das Interessante vom Griechischen, er wusste wohl, was er tun wollte. Verzeihung, das ist, was er tun wollte im Griechischen, dieses tun wollte, ist viel, viel stärker ausgedrückt. Das ist nicht einfach nur abstrakt, okay, ich werde das und das tun. Ich gebe euch ein Beispiel, das ist wie in Apostelgeschichte 11, Vers 28, da kommt Agabus kommt nach Antiochien und er prophezeit eine Hungersnot und hört, wie er es sagt. 11:28. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Okay, das ist dieser Ausdruck, was überkommen sollte. Also was Jesus vorhatte, das war bestimmt. Ja, das war ein Beschluss. Er wusste, was er machen wird. Das stand fest. Also die Probe, die einzelne Probe stand fest. Okay, das ist, was wir im Text sehen. Das war die vorletzte Predigt. Die letzte war der Test. Der Test also mit dem fertigen Ergebnis. Ja, ich hatte es aufgezeigt, dass Jesus die Jünger in den Test bringt, aber auch damit ein fertiges Ergebnis hineinbringt. Ja, er hat den Test für Philippus und Andreas und er bringt die Lösung. Ja, er hat den Test für die Jünger insgesamt und er hat auch die Lösung. Und hier möchte ich euch nochmal kurz erinnern an die letzte Predigt. Ich habe nochmal die Karte mitgebracht, damit ihr es vor Augen habt. Also der erste Test, die Speisung der 5000, war persönlich. Der zweite Test war der Test der Jünger. Also dieser Text, Kapitel 6, geht ganz besonders darum, dass wir uns prüfen sollen und dass wir geprüft werden. Und hier ist ein Unterschied zu dem, worauf ich heute eingehen möchte. Ich möchte ganz klar aufzeigen, wir haben in diesem Kapitel 6 zwei Gruppen, die getestet werden. Die Speisung der 5000 ist ein persönlicher Test an die Jünger. Die Überfahrt, also die es sehen können, ungefähr von diesem Gebiet hier, östlich von Bethsaida, vielleicht sogar näher zu Gerasa, ja. Ungefähr von der Gegend, die Überfahrt auf die andere Seite, war ein Test an die Jünger zusammen. Und hier ist ein Unterschied zwischen diesen zwei Tests von den Jüngern und von den, und ich bezeichne sie als Mitläufer. Also es ist hier ein Spiegel, den Gott uns hinhält, ein Spiegel zur Prüfung der Echtheit. In welche Kategorie gehörst du? Gehörst du zu den Jüngern, dann sieht dein Test wie Folge aus. Und darauf werde ich heute noch eingehen, gerade diesen Unterschied aufzeigen. Wenn du ein Mitläufer bist, dann sieht dein Test anders aus. Und das ist, was wir in diesem Text klar sehen müssen, erkennen müssen. Es geht um einen Test, aber es geht auch um ein Spiegel, der uns hingehalten wird, dass man erkennen kann. Also nochmal kurz zu dem Test an die Jünger. Und ich finde es einfach faszinierend, wie sich das im Text herauskristallisiert, wenn ihr sogar die anderen Evangelium mitnimmt, was Jesus dort macht. Er ist also hier, er hat die Menschen gespeist, er hat die Absichten der Menschen erkannt. Wisst ihr, was er mit den Jüngern macht? Es ist, wenn ihr euch diese Uhr da hinten hier vorstellt, so haben wir ungefähr 5 Uhr abends. Jesus merkt, ich würde sagen 5, vielleicht 4 Uhr abends, also ungefähr in dieser Gegend. Jesus merkt die Absicht der Menge und er nimmt seine Jünger. Er ist auf einem Berg und er treibt sie runter. Er nötigt sie, runterzugehen zum Wasser. Beim Wasser warten sie auf ihn, bis er die Menge entlässt. Er sagt ihnen aber, sie sollen nach Bethsaida fahren. Okay? Hier nur eine kurze Korrektur zum letzten Mal, weil Markus Kapitel 6 erwähnt, dass Jesus nach Bethsaida fahren sollte. Und ich habe letztes Mal gesagt, dass die Menge, die rübergefahren ist, ihn auch in Bethsaida getroffen hat. Das möchte ich korrigieren. Wir werden später kommen. Jesus ist danach von Bethsaida nach Kapernaum rübergewandert. Ja, also das hatte ich letztes Mal falsch gesagt, dass sie sich in Bethsaida getroffen haben. Es war in Kapernaum. Also, jetzt schickt Jesus die Jünger weg. Er selbst geht auf den Berg noch höher weg von der Menge. Er entwischt der Menge, die bestimmte Absichten mit ihm hat. Und er lässt die Jünger abends losfahren. Leute, es ist ein Test für die ganze Jünger. Sie fahren abends los. Wahrscheinlich war die See noch wunderbar ruhig. Und so wie die Kenner sagen, dadurch, dass der See Genezareth liegt 210 Meter unter dem Meeresspiegel. Die Berge sind höher, es ist ein tropisches Klima, hier ist es viel tiefer. Und dadurch kann sich das Klima augenblicklich ändern. Du fährst los, es ist wunderbares Wetter und auf einmal kommt Wind auf und ein Sturm. Und die Jünger sind von 5 oder 4 Uhr, also kurz bevor es dunkel wird, sind sie losgefahren. Sie sind mitten auf dem See. Und wisst ihr was? Bis zur vierten Nachtwache. Die vierte Nachtwache ist 3 bis 6 Uhr morgens. Das sind mindestens 9 Stunden. Mindestens 9 Stunden sind sie gefahren. Johannes berichtet uns zwischen 4,5 und 5,5 Kilometer. Ja, von dieser Küste 4,5 bis 5,5 Kilometer Richtung Bethsaida in 9 Stunden. Das ist frustrierend. Okay? Fast hätte ich gesagt, war unsere Schifffahrt nichts dagegen. Nein. 9 Stunden. Und zwar... sorry. Ich hab's genossen. Jesus schickt sie los. Jesus hat die Macht über das Meer, über die Wellen, über den Wind. Das wird uns im Alten Testament klar und deutlich. Gott bekennt sich dazu, dass er die Kraft darüber hat. Und er schickt sie los. Er weiß jeden Schritt im Voraus. Und wisst ihr was? Noch zusätzlich, wie ich letztes Mal auch schon erwähnt hatte, aus Markus, Jesus wollte an ihnen vorübergehen. Der Test für die Jünger war hart. Ja. Sie kämpften 9 Stunden, sie kommen nicht vorwärts und siehe da, unterwegs noch ein Geist. Ja. Vielleicht zweifelten die an ihrem eigenen Verstand, ja, weil sie so lange unterwegs waren. Aber ich möchte euch aufzeigen, wir sehen in diesen 2 Geschichten ganz klar die Prüfung, den Test. Und hier möchte ich es auch noch etwas verfeinern und vertiefern, das, was ich letzte Mal aufgezeigt habe. Ihr Lieben, Gott führt uns in Versuchungen, in Tests, in Prüfungen. Das ist seine Absicht. Und er testet dich auf dem Gebiet, wo du denkst, dass du stark bist. Er testet dich auf dem Gebiet, was dein Herz füllt, womit du dich beschäftigst, was dich ausmacht, was deine Stärken sind. Auf dem Gebiet wirst du getestet. Wenn du Vater bist, dann hast du die Aufgabe von Gott und du bist stark darin, voranzugehen, ja, Entscheidungen zu treffen. Die Versuchungen werden kommen, gerade auf diesem Gebiet. Sie werden kommen, indem dass du musst Entscheidungen treffen, du musst etwas weitersagen, du musst Worte weitergeben, du musst unterweisen. Und auf diesem Gebiet werden die Prüfungen kommen. Ich habe es letzte Woche gemerkt. Du als Vater, ja, das ist deine Aufgabe, darin bist du stark und darin wirst du auch versucht. Wo ich gemerkt habe, okay, ich habe nicht richtig gehandelt mit einem von meinen Kindern. Ich habe nicht richtig geredet. Ich habe die Autorität, die mir Gott gegeben hat, nicht richtig ausgeübt. Ich wurde geprüft auf diesem. Und ich habe gemerkt, oh, da habe ich zu schnell irgendwas gesagt. Und ich musste hingehen und das in Ordnung bringen. Mich darunter zu stellen und zu beugen. Ihr Lieben, ein jeder von euch wird dort geprüft. Du als Mutter wirst höchstwahrscheinlich, natürlich gibt es auch Ausnahmen, die Regel wieder bestätigen. Und ich möchte euch durch einige Beispiele das in der Schrift aufzeigen, damit du weißt, aus welcher Richtung die Gefahr kommen wird, dass du zu Gott gehst, in diesen Problemen und um Kraft bitten, denn bei ihm ist Kraft. Ich habe letztes Mal erwähnt, Abraham, dass Abraham versucht wurde. Könnt ihr euch erinnern, auf was hin Abraham versucht wurde? Um was ging es in der Prüfung? 1. Mose 22. Worauf wurde Abraham geprüft? Gehorsam, aber worin bestand es? Es bestand, das Liebste zu geben. Wisst ihr, dass das eigentlich Abrahams Stärke war? Denn Abrahams Leben wird geprägt davon. Und es wird uns durch die Geschichte Abrahams immer wieder das Gleiche wiederholt. Abraham war geprägt davon, zu geben, zu verlassen, abzugeben. Wisst ihr, dass Abraham als allererstes gerufen wurde aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft, aus seiner Familie, von seinen Freunden? Wir sehen, der Beginn Abrahams war verlassen, abzugeben, loszulassen, zu lösen. Ja, in seinem Lauf, wo er schon weggegangen ist, wo er diesen Test sozusagen bestanden hat, kommt die Trennung von dem einzigen Verwandten, den er noch hat, von Lot. Im Kapitel 22 haben wir diesen Aufruf der Trennung von Isaak, also Isaak abzugeben. Wisst ihr, was im Kapitel 21 kommt oder da ist? Da muss er seinen Sohn Ismael wegschicken. Ja, es ist eine Spur von Trennung, von dem, was Abraham lernen musste und gelernt hat und worin er vielleicht wahrscheinlich stark war, sich bewährt hat. Und hier, er gibt Ismael ab. Und Kapitel 22 kommt Gott, okay, gib Isaak ab. Gott, es geht zu weit, mach mal langsam, das ist der Einzige, das ist der Liebste, daran hängt mein Herz, ich habe mein Leben lang gewartet. Ihr Lieben, wir sehen, die Stärke Abrahams hat sich darin entwickelt und darin prüft Gott ihn. Wisst ihr, wenn ihr nur an Jesus denkt, an die Prüfung von Jesus, worauf wurde er versucht? Was hat Satan, was war identisch in allen drei Prüfungen, die uns erwähnt werden? Wenn du Gottes Sohn bist. Ja, das war klar. Er war Gottes Sohn und darin wurde er geprüft. Ich möchte euch ganz besonders ein Bild vorzeigen, ein Bild aus dem Alten Testament, ein Bild Hiskias, das uns in drei verschiedenen Texten wiedergegeben wird. Stellt euch vor, die gleiche Geschichte wird ins 2. Könige, 2. Chroniker und auch in Jesaja wiedergegeben. Warum? Weil Gott eine wichtige Botschaft damit weitergibt, um uns aufzuzeigen, um uns zu belehren. Gott gibt nicht einfach so dreimal die gleiche Geschichte wieder. Und zwar die Stärke des Hiskia. Was denkt ihr, was es gewesen ist? Die Stärke des Hiskias war Gottvertrauen. In 2. Könige 18, Vers 5 sagt Gott, er vertraute Jahwe, dem Gott Israels, so, dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder vor ihm noch nach ihm. Ja. Hiskia stand mit seinem Vertrauen eine Kopflänge oder eine, ich weiß nicht welche Länge, über allen Königen vor ihm, und hier müssen wir einschließen David, ja, oder auch alle anderen oder auch nach ihm. Also Gott sagt, das ist der Mann des Vertrauens. Und das Interessante ist, wo dieses Königreich angegriffen wird von Assyrien, 2. Könige 18, Vers 22, das ist was, da sehen wir, dass sich das rundgesprochen hat in der Gegend. Leute haben davon gehört, sie wussten das, sie kannten das Vertrauen Hiskias. Und in 2. Könige 18, Vers 22 spricht der König von Assyrien darüber und sagt, ja, du vertraust ja auf Gott. Ja, Vers 22, wenn ihr mir aber sagen wolltet, wir vertrauen auf Jahwe, unseren Gott, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat und so weiter. Er versucht daran zu rütteln. Und in Vers 32 sehen wir, dass Hiskia in dem Land Leute verführt hat, Gott zu vertrauen. Ja, das ist mal etwas. Also in Vers 32 hört man heraus, sagt der gleiche König von Assyrien, Leute, lasst euch von Hiskia nicht verführen, auf Gott zu vertrauen. Also Hiskia war hinter den Leuten hinterher und hat sie ermutigt, auf Gott zu vertrauen. Das war seine Stärke. Und wisst ihr, durch das Leben Hiskias hindurch sehen wir diese Begleitserscheinung. Und Hiskia wird immer wieder auf das Vertrauen getestet. 2. Könige 19, Vers 14. Also ist der erste Test die Belagerung der Stadt von der Weltmacht, von den Weltherrschern, von Assyrien. 2. Könige 19 von Vers 14, hier sehen wir, dass dieser mächtige König ihn belagert und er kommt eigentlich mit einer Zeugnis. Er kommt mit einem Erfolgszeugnis zu dieser Belagerung. Und zwar hat er schon jede Menge Städte eingenommen. Er war siegreich, er konnte etwas vorweisen und er macht den Leuten Angst und er sagt, Leute, ich habe alle andere Königreiche besiegt, ich habe alle andere Götter abgehauen und verbrannt und euer Gott wird euch nicht helfen. Der Test war hart, weil dieser Mann, er kam nicht aus dem Nichts, sondern er kam mit seiner Erfahrung und er konnte es nachweisen, er war wirklich siegreich. Und dieser Test galt jetzt Hiskia. Und wir wissen, was Hiskia gemacht hat, wie Hiskia den Brief genommen hat und mit diesem Drohbrief in den Tempel gegangen ist und ihn aufgeschlagen hat vor Gott und zu Gott gebetet hat und hat gesagt, Herr, du siehst diesen Brief. Und bei uns ist keine Kraft. Und er sagt, uns geht es so wie bei einer Geburt, dass die Wehen da sind, also dass das Kind kommen will, aber die Kraft ist nicht da, um zu gebären, was jetzt. Ja, wir sind verurteilt zum Tod und er kommt zu Gott und vertraut auf Gott. Und wir wissen, was Gott macht. Für Gott ist ein Klacks, 2. Könige, 2. Könige 35, Gott schickt einen Engel und dieser Engel streckt 185.000 Leute nieder in einer Nacht. Morgens steht der König auf, Hiskia, und da sind lauter Leichen, Blut fließt in Strömen. Stellt euch vor, ich will nicht ausrechnen, wie viel 185.000 Menschen, mal wie viel Liter Blut pro Mensch da ist, was da geflossen ist. Leute, Gott ist ein Richter und das sollte uns klar werden, gerade durch diese Begebenheiten. Aber ich möchte hier aufzeigen, Hiskia vertraut auf Gott und Gott stellt ihn auf sein Vertrauen, auf die Probe. Der nächste Test ist nicht ein Test dieser Art. Hier war Gefahr, hier war Not. Der nächste Test war völlig unterschiedlich. Der nächste Test war Wohlstand, Reichtum, Ehre. Hört, 2. Könige 19, Vers 14. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand, ich bin verrutscht, 2. Chroniker 32, 22. 2. Chroniker 32, 22. So rettete Jahwe den Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien und aus der Hand aller anderen. Und er beschützte sie auf allen Seiten. Also hier ist der Test der Segen Gottes, der Schutz Gottes. Und es geht weiter, Vers 23. So dass viele dem Herrn Geschenke brachten nach Jerusalem und Hiskia dem König von Juda Kostbarkeiten. Und er stieg danach in der Achtung aller Nationen. Auch dann, wenn wir in Höhepunkten sind, besonders dann, aus den Tiefen in die Höhe, wo wir alles haben, wo wir Segen haben und wo aufgrund unseres Vertrauens Leute dir Anerkennung geben, dann wird es gefährlich. Das ist eins der größten Tests. Wisst ihr, wenn wir in der Not sind, dann neigen wir dazu, irgendwo um Hilfe zu rufen. Wenn es uns gut geht, dann neigen wir dazu, unsere Füße auf die Couch zu legen, irgendwo gelassen zu sein und zu sagen, Leute, also macht mal langsam, man reißt keinen Baum mehr aus, also das kommt schon alles, das wird schon alles von alleine, überlegt mal, logisch findet einen Weg, einen Ausgang. Und dieses Verlangen, auf den Herrn zu vertrauen, kann hier sinken. Aber Hiskia besteht auch diesen Test. Und dann kommt wieder aus der Höhe in die Tiefe. Und zwar kommt die Krankheit rasant. Aus diesem Höhepunkt, nicht aus der Tiefe kommt die Krankheit, sondern wo es Hiskia am besten geht, wo sein Haus, könnte man sagen, fertig ist, die Gartenanlage ist fertig, ja, die Kinder sind erwachsen geworden, vielleicht kurz vor der Heirat, es ist alles da, man steht kurz vor der Rente, man hat das Leben lang gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt, im Höhepunkt. Man ist gesund, man ist munter, man hat eine liebe Frau und jetzt plant man den Urlaub oder den Rentenstand. Und in diesem Augenblick kommt Gottes Test, die Krankheit. 2. Chroniker 32, 24, zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank. Hiskia auf einmal todkrank. Gott sagt ihm, bestell deine Familie, ruf sie zusammen, denn du wirst sterben. Und hier aus 2. Könige 20, Vers 2, sehen wir das Herz Hiskias. Hier fängt es an zu zittern, hier guckt er auf sein Leben und Hiskia war auch nicht blöd. Er kannte sein Leben, dass es ein Leben im Vertrauen auf Gott war. Hört, was er betet. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zu Jahwe und sprach, ach Jahwe, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Das hat ihn ergriffen. Er guckt auf sein Leben, da war nur Gottesfurcht, er hat Gott gesucht und jetzt in der Blüte seiner Zeit rausgerissen, ja, und auf die Probe gestellt. Leute, Gott prüft seine Kinder in dem Bereich, wo sie stark sind, was ihr Herz erfüllt. Und Gott wird auch dich darauf prüfen. Und wir sehen, wie Gott antwortet. Gott antwortet damit, dass er den Propheten mitten, sozusagen, er ist noch im mittleren Hof, Jesaja war es, geh zurück und sag ihm, du kriegst noch etwas hinzu. Du kriegst noch 15 Jahre. Und Gott gibt Hiskia noch 15 Jahre Lebzeit dazu. Und im gleichen Vers, 2. Chroniker 32, 14, wenn wir weiterlesen, zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank, da betete er zum Herrn, der redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Gott offenbart sich Hiskia persönlich. Das ist der Höhepunkt. Wisst ihr, es ist eins, als Nation gerettet werden durch einen Engel. Es ist eins, wenn du in irgendeiner großen Rettungsaktion dabei warst, also Gottes Rettungsaktion. Aber es ist ganz was anderes, wenn es hautnah ist, wenn du erlebst, dass Gott zu dir spricht und dass Gott dir persönlich ein Zeichen gibt. Wenn man Gott auf der Art und Weise begegnet, das würde ich sagen, ist wieder ein höherer Test, den du zu bestehen hast. Und hier sehen wir, dass Hiskia geknackt ist. Also geknackt ist, zerbrochen ist. Wahrscheinlich von der Größe der Offenbarung Gottes. Wisst ihr, das Zeichen, was Gott ihm gegeben hat, war, dass die Sonne zurückgegangen ist. Also es wird erwähnt, dass der Schatten auf der Sonnenuhr Hiskias um 10 Stufen zurückgewandert ist. Hiskia konnte sich wählen, ob es nach vorne geht oder nach hinten. Und ich glaube, ich hätte auch gewählt, dass es nach hinten geht. Nach vorne geht es sowieso. Ja? Nach hinten gehen, Herr, also da würdest du dich beweisen, dass du wirklich Gott bist. Ja? Fragt mich nicht, wie Gott das gemacht hat. Aber er hat es gemacht. Ja? Auch wenn nach der heutigen Vorstellung er das ganze System anhalten musste mit Notbremse, ich weiß es nicht. Aber Gott hat es gemacht und Gott hat es zurückgeführt. Aber hier ist etwas Persönliches, was Gott miterlebt, was Hiskia miterlebt. Und wir sehen, hört in Vers 25, 2. Chroniker, aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Da kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Als aber Hiskia sich darüber demütigte, dass sein Herz sich überhoben hatte, also er und die Einwohner von Jerusalem, kam der Zorn des Herrn nicht über sie, solange Hiskia lebte. Also hier sehen wir diese Parallele der persönlichen Offenbarung Gottes und der Gefahr, sich zu überheben. Erinnert euch das an jemand, mit dem Gott diesbezüglich ganz direkt gehandelt hat? Mit Paulus. Paulus wurde eine wahnsinnige Größe der Offenbarung persönlich gegeben. Mehr als allen Aposteln. Ja. Paulus verstand und hatte den Einblick mehr wie die anderen Aposteln. Und von Paulus wird gesagt, dass Gott einen Dämonen geschickt hat, gelassen hat, Paulus zu schlagen, wegen der Größe der Offenbarung, damit er sich nicht überhebt. Okay? Gott hat bei Paulus gesorgt, dass er sich nicht überhebt. Aber hier sehen wir bei Hiskia, hier geschieht ein Knackpunkt. Und wisst ihr, Hiskia demütigt sich wieder. Er versteht das. Denn das ist seine Stärke. Er will darin leben. Und hier seht den Lebensverlauf weiter. Und mir scheint so, dass in 2. Chroniker darauf hingewiesen werden will, wie sich die Geschichte doch ändert. Denn der Bericht, der jetzt kommt über den Höhepunkt seines Lebens, über die Errungenschaft, wird getrennt von Gott erwähnt. Also die Errungenschaft Hiskias wird hier getrennt von Gott erwähnt. Die Errungenschaft, also der Höhepunkt davor, nach der Belagerung von Assyrien, war in Verbindung mit Gott. Gott hat es gegeben. Hier hört 2. Chroniker 32 von 27. Und Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Ehre. Und er sammelte sich Schätze von Silber, Gold und Edelsteine, von Gewürz, Schildern und allerlei kostbaren Geräten. Vers 28. Er hatte auch, also er, Hiskia, hatte Vorratsstätte für den Ertrag des Korns, Moos, Öl und Stähle für also für das Vieh, was er hatte, Schafhürden und so weiter und so fort. Wir sehen, er handelt strategisch, er handelt überlegt. Er verlässt sich auf seinen Verstand, was auch nicht schlecht ist, würden wir doch sagen. Vers 29, und er baute sich Städte und hatte sehr viel Schafe und Rinder. Denn natürlich, denn Gott gab ihm sehr viel Güter. Vers 30, er, Hiskia, gerade durch diese Unterstreichungen, Vers 30, denke ich, dass hier wirklich aufgezeigt werden möchte, hier geht es um die Errungenschaften Hiskias aus seinem Herzen aus der Perspektive Gottes, Gott gibt ihm das, aber aus der Perspektive Hiskias. Er, Hiskia, war es auch, der den obersten Ausfluss des Gihonbaches verstopfte und ihn westlich abwärts zur Stadt Davids leitete. Und Hiskia hatte Gelingen in allem, was er unternahm. Ja, Gott gibt ihm das Gelingen. Aber diese Betonung, er war das. Er war das, der dieses geschafft hat. Und dann kommt es zum Final Test. Also hier ist das Examen am Ende des Jahres, würde ich sagen. 2. Chroniker 32, 31. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkunden, das im Land geschehen war. Und jetzt pass auf. Da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, um ihn zu prüfen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Der Mann des Vertrauens wird geprüft auf den Vertrauen, den er zu Gott hat, durch die ganze Geschichte seines Lebens hindurch, bis ins letzte Detail. Ja, er hat Buße getan, aber hier sehen wir, hier hat er irgendwo, vielleicht ist er schwach geworden, Hiskia. Was bedeutet das? Da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen. Oh, ich hoffe, dass ihr in diesem Augenblick Angst kriegt. Moment mal, was ist, wenn Gott mich verlässt? Was bedeutet das? Hier ist der Zusammenhang, dass einige sich gefragt haben von der letzten Botschaft. Was ist mit Matthäus 6, mit dem Gebet, Vater unser, und führe uns nicht in Versuchung? Genau dieser Punkt, den wir ins Gebet nehmen dürfen, dieses Verlassen, was wir hier bei Hiskia sehen, ist genau das, worum es im Gebet geht, was wir hier einfügen müssten. Gott verlässt Hiskia nicht, dass er ihn lässt, sondern er übergibt ihn sozusagen, er lässt es zu, dass Satan an ihn dran kann und ihn versuchen kann. Ihr Lieben, wenn Gott uns ganz lassen würde, Satan würde uns verzehren in einem Augenblick. Er ist weiser, er ist klüger, er hat mehr Erfahrung, er ist stärker, er ist alles mehr als wir Menschen. Okay? Aber er kann nur das, was Gott erlaubt. Und dieses hier bei Hiskia, dass Gott ihn verlässt für die Prüfung, sehen wir, wie sein Herz stand, dass er vielleicht auf seine Errungenschaften gebaut hat, denn er brachte die Babylonier rein und zeigte die Reichtümer, die er hatte, die Ehre, die er bekommen hat, vielleicht auch, wie sich Gott zu ihm persönlich offenbart hat. Und da drin, da ist die Prüfung. Ein gutes Beispiel, das auch nochmal zu sehen, ist in der Geschichte Davids. In der Geschichte Davids, ebenfalls in zwei Bibelstellen berichtet, in 2. Samuel und auch Chroniker, wie David versucht wird. Und zwar, wenn wir die Vorgeschichte, diesen Test Davids lesen und die Vorgeschichte, da heißt es in 2. Samuel 24, Vers 1, und der Zorn Jahwes erbrannte wieder gegen Israel. Also der Text zeigt uns auf, für den Test Davids, da war das Volk involviert und das Volk hat gesündigt. Ja. Gott ist nicht zornig einfach so über irgendwas. Gott ist zornig über die Sünde. Und die Vorgeschichte des Tests Davids, vielleicht wisst ihr noch nicht, um welchen Test es geht, aber gleich werdet ihr es. Also sehen wir, das Volk hat gesündigt. Das Volk lebt in Sünde und Gottes Zorn entbrennt über das Volk. Und David hat auch gesündigt. Das Volk hat gesündigt, David hat gesündigt. Aus 1. Chroniker 21, Vers 3 sehen wir es ganz klar. Joab aber sprach, der Herr füge zu deinem Volk, wie zahlreich es ist, noch 100-mal mehr hinzu. Okay, hier wissen wir, worum es geht. Der Test Davids, wo er das Volk zählen lassen wollte. Es geht um den Hochmut. Das gleiche wie bei Hiskia. Hiskia wurde hochmütig. David wurde hochmütig. Er sah das Volk als sein Volk an, über das er König war. Boah. Und ich möchte wissen, über wie viele Leute ich Chef bin. Ich möchte gerne eine Liste führen. Ich möchte vielleicht mehr Steuern haben. Ich möchte die Zahl wissen, dass man sagen kann, David regierte über so und so viele Millionen von Leuten. So groß war David. Also hier sehen wir, und Joab, er kennt das in David und er sagt zu ihm, der Herr füge zu seinem Volk. Merkt ihr? Joab besitzt die Frechheit, den König nicht zu bestätigen, nicht zu sagen zu deinem Volk, sondern er sagt zu seinem Volk. Wie zahlreich es ist, noch 100-mal mehr hinzu. In 2. Samuel 24 heißt es noch, und mein Herr und König möge es mit seinen eigenen Augen sehen. Also er hält David in Respekt. Aber warum hat mein Herr und König Gefallen an so etwas? Sind sie nicht mein Herr und König alle die Knechte meines Herrn? Und wieder aus 2. Samuel, warum hat mein Herr und König Gefallen an so etwas? Und wir sehen aus 1. Chronik 21, Vers 6, das Wort des Königs war Joab ein Greuel gewesen. Er versucht, ihn darauf hinzuweisen. Und wir kennen, wie sich die Geschichte entwickelt. In 2. Samuel 24, Vers 1, ja, im gleichen Text, wo es heißt, und der Zorn des Herrn entbrannte über Israel, geht es weiter. Und er, also Gott, reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin und zähle Israel. Gott reizt David in der Parallelstelle, 1. Chronik 21, Vers 1, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David. Merken wir, was hier geschieht. Ja? Das Volk sündigt, David sündigt und Gott reizt David, Satan reizt David. Wie geschieht es? Auf der gleichen Weise wie Hiob, in Hiob Kapitel 2. Wir wissen ganz genau, dass Satan es mit Hiob alles gemacht hat. Satan hat ihn ins Verderben gebracht. Aber in Hiob Kapitel 2, Vers 3 sagt Gott ganz klar und deutlich, da sprach Jahwe zu Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet, denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Wer hat Hiob verdorben? Satan. Und Gott macht es deutlich, ich habe es gemacht. Ihr Lieben, Satan ist ein Kettenhund Gottes, der nur so weit gehen kann, wie es Gott ihm erlaubt. Und das sehen wir in diesem Zusammenhang, das Gebet des Vaters, also das Vaterunser-Gebet und führe uns nicht in Versuchung, ist eine klare Stellung der Abhängigkeit. Herr, es ist mir bewusst, wenn du Satan erlauben würdest, er würde mich verzehren. Führe mich nicht in Versuchung. Halte mich demütig, dass ich mich nicht überhebe. Also hier in diesem, also diese zwei Geschichten zeigen, Gott verlässt Hiskia und so wie es bei David geschehen ist, zeigt eins auf, die Bedeutung vom Vater unser, dass Gott prüft, wenn er es für nötig hält. Und wir dürfen dafür beten, dass der Herr uns nicht Satan ausliefert. Aber es gibt Prüfungen. Ich möchte einige Gründe anführen, warum Gott das macht. Wir sind immer noch bei der Speisung der 5000, die persönliche Prüfung und bei der Überfahrt zum See, die Prüfung der Jünger unterscheidet sich ganz klar von der Prüfung der Menge, von der Prüfung der Mitläufer. Denn es gibt ganz andere Ursachen, es gibt ganz andere Gründe. Warum prüft Gott dich als Kind Gottes? Und das sollst du wissen, das soll dein Vertrauen auf Gott stärken und deine Sicherheit, deine Gelassenheit, deine Liebe zu Gott. Also das allererste, warum Gott seine Kinder prüft, warum er hier seine Jünger geprüft hat auf dem See Genezareth und die zwei persönlich hier in der Gegend östlich von Bethsaida. Der erste Grund ist Läuterung. Gott möchte seine Kinder läutern. Und da haben wir viele Bibelstellen, die das aufzeigen. Eine möchte ich mit euch lesen, Psalm 66, Vers 8. Preist unseren Gott, ihr Völker, lasst laut sein Lob erschallen, der unsere Seelen am Leben erhielt und unsere Füße nicht wanken ließ. In jedem Test hat er das gemacht. Er hat uns am Leben erhalten und unsere Füße nicht wanken lassen. Denn, Vers 10, denn du hast uns geprüft, o Gott, und hast uns geläutert, wie mit Silber, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unsere Lenden eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt in die Fülle. Und das muss deutlich sein. Der Herr läutert. Aber das sehen wir bei Hiskia. Das Loslassen, das Verlassen des Herrn war nicht so, dass er ihn preisgegeben hat, sondern das war, um ihn zu läutern, um ihm zu zeigen, was in seinem Herzen ist. Und da möchte ich nochmal auf 1. Korinther 10, Vers 13 verweisen. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, sagt Paulus. Gott aber ist treu. Und das ist der Grund, warum ein jeder Christ aus der Versuchung als Christ, als Kind Gottes herauskommen wird. Gott aber ist treu, das ist der Grund. Und er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch so einen Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Also der Herr läutert und der Herr läutert mit Erfolg. Ja, es ist nicht einfach erfolgslos, sondern er kommt zu seinem Ziel mit seinen Kindern. Der zweite Grund, ein Gehorsamstraining. Und das ist, was wir oft auch in der Erziehung unserer Kinder, vielleicht in unseren Familien unterlassen. Der Grund, warum der Herr prüft, ist ein Gehorsamstraining. Hört 2. Mose 16, Vers 4. Da sprach Jahwe zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht. Warum täglich? Damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Tägliche Prüfung. Warum kam das Mana nicht an einem Tag, am ersten Tag der Woche? Wow. Und dann, wir kaufen doch auch meistens einmal in der Woche ein oder vielleicht zweimal. Okay, es gibt ein paar Ausnahmen, wo der Laden gerade mal die Hand ausstrecken ins Regal aus der Küche. Wisst ihr, Gott könnte es machen, aber Gott sagt, warum er es jeden Tag gemacht hat, um sie zu prüfen, ob sie gehorsam sein werden oder nicht. Stellt euch vor, jeden Tag war es die Prüfung. Es ist Gottes Absicht, damit wir trainiert werden. Niemand geht einmal ins Fitnessstudio und hebt, was weiß ich, wie viel Kilo auf einmal und ist ein Muskelpaket oder ein Fitnesspaket, also ein Turnschuh, ja, geworden. Sondern Training ist jeden Tag oder zigmal in der Woche. Gott prüft Tag für Tag, um den Gehorsam zu stärken. Drittens, die Liebe zu Gott zu erkennen. Nicht, damit er sie erkennt, sondern wir, ob wir die Liebe zu Gott haben. 5. Mose 13, Vers 2, wenn in deiner Mitte ein Prophet oder ein Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder also Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, stellt euch vor, er hat sogar die Wahrheit gesagt, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, okay, er tut sogar Wunder, aber jetzt seine Theologie, seine Lehre, darauf kommt es jetzt an. Lasst uns anderen Göttern nachfolgen, wenn er etwas anderes sagt, was Gott gesagt hat, befohlen hat, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch. Der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr Jahwe, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Ja. Leute kriegen eine falsche Theologie zu hören. mit Menschen, die sogar Zeichen tun, die tatsächlich funktionieren, die wirklich nachzuvollziehen sind. Aber ihre Theologie ist verkehrt. Und Gott sagt, das geschieht zur Prüfung, ob die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu mir tatsächlich vorhanden ist. Der vierte Grund bewirkt Bewährung. Und das ist, was uns oft auch entgeht, was wir nicht verstehen oder am liebsten auch nicht haben würden wollen. Jakobus 1, Vers 2 sagt Gott: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Also nicht nur das Gebet: Herr, bewahre mich vor allen Schwierigkeiten, sondern achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Warum? Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Warum? Durch die Kraft Gottes, der euch durchträgt durch diese Versuchung, kommt es dazu, dass ihr bewährt werdet. Hier ist wieder die Trainingsfunktion. Ihr werdet bewährt. Also wie man Eisen in Beton legt und es stärker wird, dadurch, dass du trainiert wirst, durch die Versuchung Tag ein, Tag aus, wirst du bewährt. Und was bringt, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das ist es, was es bewirkt, standhaftes Ausharren. Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und hier kommen wir zu dem letzten Grund, den ich nennen möchte, den Gott, warum Gott prüft, seine Kinder prüft, wegen der Belohnung, um einen höheren Lohn zu geben. 1. Petrus 1, Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Hier sind die Anfechtungen, hier sind die Prüfungen und momentan seht ihr traurig drein. Ja, das ist nicht lustig, was abzukriegen. Damit die Bewährung eures Glaubens, aber hier kommt das Ziel, und ich lasse den Zwischensatz mal kurz aus, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe, bei der Offenbarung Jesu Christi. Deswegen ist Bewährung nötig. Und hier sehe ich einen jeden von uns, der die Hand hebt und sagt: Herr, geht das nicht auch anders? Gibt es nicht Plan B? Also für Lohn und Ehre bin ich dafür. Aber geht das auch ohne Bewährung? Man muss doch nicht unbedingt durch Schwierigkeiten gehen. Ich kann ja auch sonst gehorsam sein und lieb und brav und alles sonst, was du forderst. Warum durch die Schwierigkeiten? Hört Römer 8, Vers 18. Warum Gott das wirklich so sagen kann? Nein, Leute, die Bewährung muss sein und diese Schwierigkeiten, das gilt überhaupt nicht. Das kommt überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber der Ewigkeit. Hört, 8,18 Römer, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden, okay, die Trübsal, die Versuchung, die Prüfung, die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Der Lohn, die Herrlichkeit und die Ehre, die bleibt für immer. Und das kommt überhaupt nicht ins Gewicht. Das ist, wisst ihr, man kann deine Zeit, deine 100, wie viele Jahre du auch wirst, das kommt überhaupt nicht ins Gewicht mit der Ewigkeit. Du kannst das mit keinem Maßstab messen, du kannst es mit keiner Formel berechnen, du kannst das mit nichts vergleichen. Es fällt ins Nichts, okay? Das kommt überhaupt nicht ins Gewicht. Also, die Ewigkeit und der Lohn dafür, für die Bewährung in der Prüfung, kommt überhaupt nicht ins Gewicht. Ja? Die Herrlichkeit übertönt das in so einem großen Maß. Vergiss es. Ja? Also, hier sind 5 Gründe, warum Gott seine Kinder prüft. Und nun möchte ich die Frage an uns stellen. Wie passiert es bei dir in deinem Alltag mit diesen Prüfungen? Wir sahen, im Leben Hiskias gab es Höhepunkte und so gab es auch im Leben von anderen Knechten, Kinder Gottes, Höhepunkten. Und es gilt, in den Höhepunkten und in den Tiefen bewährt zu werden. In welchen von diesen beiden fällt es dir schwieriger zu folgen, zu vertrauen, dich hinzugeben? Du wirst auf deinem Gebiet versucht werden, geprüft werden. Da, worin du stark bist, egal welche Fähigkeiten und Gaben du hast, in diesen zwei Bereichen, in Tiefen und in Höhen. Ich möchte euch ein Beispiel vorführen, ein gutes Beispiel wäre auch Hebräer Kapitel 11, wo die Glaubenshelden aufgeführt werden und der eine Teil der Glaubenshelden, die haben wahnsinnig Großes erreicht. Sie waren in ihrem Leben auf dem Höhepunkt. Sie haben Siege erhalten. Und die anderen, von denen wird erzählt, sie wurden geplagt, sie wurden verfolgt, sie wurden zersägt. Und in all diesen Prüfungen waren sie standhaft. Aber ein anderes Bild möchte ich vorführen als Beispiel, und zwar Paulus. Paulus im Philipperbrief, Kapitel 4, sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und der Kontext geht natürlich um finanzielle Sachen. Ja? Also er spricht dort von den Finanzen, mit denen er gelernt hat zu leben, ob er viel oder wenig hat. Aber merkt, wie er das weitergibt. Das passt exakt auch für unser Leben der Prüfungen. Vers 11. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Das ist das Allererste, um in der Prüfung siegreich zu sein. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Alles zu können ist eins sehr wichtig, dass man gelernt hat, mit der Lage zufrieden zu sein, in der man sich befindet. Vers 12. Denn ich verstehe mich's auf arm sein. Okay, das ist Minus, das ist ganz schlecht. Da, hier ist man im Dreck, in der Tiefe. Ich verstehe mich aber auch aufs reich sein. Hier ist alles zu haben. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, das ist im Höhepunkt des Lebens, aber auch Hunger zu leiden, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und das ist, was ich uns heute mitgeben möchte. Wir dürfen es wissen, wir sind sicher in Gottes Hand. Wir dürfen es wissen, dass Gott prüft. Wir dürfen es wissen, dass Gott Absichten hat, gute Absichten, und dass er dich durchträgt, egal wie schwer es wird. Das sollst du wissen. Und ich möchte euch ermutigen mit den Vorbildern, die uns vorangegangen sind, in Tiefen und in Höhen. Ich vermag alles durch den, der mich stark gemacht hat. Dieses ist möglich durch den, der mich stark gemacht hat. Das Vertrauen liegt nicht in uns, das Vertrauen liegt in Christus. Werfe dein Vertrauen auf Christus. Die ganze Versuchung hier der Jünger rund um den See, im Johannes Kapitel 6, geht darum, um sie zu stärken, um ihre Blicke auf Jesus zu lenken. Das ist der Mann, auf den sie schauen sollten. Und deswegen sehen wir, dass auch die Prüfung der Jünger damit endet, wo Jesus ins Boot steigt. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich, sofort waren sie angekommen. Ja. Mit Jesus bist du am Ziel. Ja. Der Krieg ist gewonnen. Irgendeine Schlacht kannst du verlieren. Der Krieg ist gewonnen. Das ist sicher. Lass uns ihn dafür anbeten, ihm danken und den Herrn loben. Wer Freimütigkeit hat, darf es tun.